Hallo, hier ist des Pudels Kern mit Elisa Erkelenz und David Maria Gramse. Wir reden heute über Anton Bruckner, der nächstes Jahr großen Geburtstag hat. Er wird 200 Jahre alt. Ganz Oberösterreich ist schon sehr, sehr aufgeregt und wir sind es auch.
Es gibt ja das verbreitete Klischee, Bruckner sei ein innovativer Komponist, aber ein sehr, sehr schwieriger Mensch gewesen. Er wurde auch als halb Genie, halb Trottel beschrieben, wahrscheinlich von Gustav Mahler, man weiß es nicht so ganz genau. Aber auch das Klischee hat sich sehr wacker gehalten. Und deshalb legen wir Bruckner in dieser Folge mal auf die Couch.
Zusammen mit zwei Personen, die es wissen müssen, ob er jetzt was hatte und wenn ja, was. Und ob das überhaupt eine Rolle spielt für sein Werk. Wir sprechen mit dem Bruckner-Experten Norbert Travöger und der forensischen Psychiaterin Heidi Kastner.
Wir haben die beiden in Linz besucht, das ist auch die Geburtsstadt von Bruckner. Wir haben in seinem Lieblingshotel übernachtet, wir waren in seinem Stammcaféhaus, um Linzer Torte zu essen, die er bestimmt auch mochte. Und natürlich sind wir zum Gespräch dann in die Psychiatrie.
Die Gretchenfrage dieser Folge ist vielleicht, wie sehr die Person eines Komponisten überhaupt eine Rolle spielt, wenn man der Musik nahe kommen möchte. Und warum es vielleicht trotzdem auch spannend sein kann, ein bisschen in den Anekdoten zu graben. Und ob dieses Ganze immer alles verstehen wollen oder müssen, vielleicht eh Quatsch ist.
Bevor wir ins Gespräch gehen, wollen wir euch die beiden noch mal kurz vorstellen. Heidi Kastner ist Chefärztin der forensischen Abteilung der Landesnervenklinik Linz und Gerichtsgutachterin für Strafrecht. Sie ist sowas wie der Popstar der Psychiatrie in Österreich und wurde bekannt als Gutachterin von Josef Fritzl, hat jetzt aber keine Lust mehr, über den Fall zu sprechen.
Norbert Travöger ist künstlerischer Direktor des Bruckner Orchester Linz und Intendant des Kepler Salon. Eigentlich ist er aber Musiker, er ist Flötist und dann dazu auch noch Autor. In seinem letzten Buch hat er über das Spiel geschrieben. Die Journalistin Dominika Meindl hat mal über ihn gesagt, wer Travöger kennt, hegt manchmal den Verdacht, er teile sich das alles mit mehreren Klonen oder seinen Drillingsbrüdern, denn einer alleine kriegt nie so viel weiter. Und wenn doch, dann nicht so gut gelaunt. Und das können wir definitiv bestätigen. Norbert Travöger ist sehr, sehr gut gelaunt.
Und wenn wir Bruckner schon aus der Ferne sezieren, geben wir ihm natürlich zumindest die Möglichkeit, mit seiner Musik selbst zu Wort zu kommen. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Hören von Des Pudels Kern mit Heidi Kastner, Norbert Travöger und Anton Bruckner.
Norbert, in einem Satz, was liebst du an Bruckner?
Es war die Entdeckung des 8-jährigen Norbert, der im Plattenschrank des Vaters über eine Aufnahme der Bruckner 4 gestolpert ist. Und es war wie die Entdeckung einer geheimen Höhle. Und diese Höhle habe ich bis heute nicht verlassen oder suche ich immer wieder auf. Es war mein Raum, er war für mich, ich konnte bei mir sein, ich konnte mich zurückziehen. Es ist natürlich retrospektiv, aber es war wirklich so, dass die Platte gehört und irgendwie tagelang oder wochenlang oder nie mehr wieder aufgehört. Selbst mit dem Konflikt, muss denn nicht Mozart mein Lieblingskomponist sein? Also mit der Frage habe ich wirklich ernsthaft gehadert als 8-Jähriger.
Warum?
Ich weiß nicht, weil der irgendwie, vielleicht war, ist mir das suggeriert worden, auch durch mein Vater als Musiker, dass der sozusagen ein viel zentraleres, wichtigerer, genialerer, keine Ahnung. Aber die Frage hat mich beschäftigt. Blieb auch unbeantwortet und brauche ich auch bis heute nicht beantworten.
Hätten Sie den Menschen Bruckner gerne kennengelernt?
Ich glaube nicht. Ne? Also, es ist immer schwierig, über Leute zu urteilen, die man nicht mehr kennenlernen kann. Aber nach dem, was man so von ihm in seinem Umgang mit anderen oder seiner Art durchs Leben zu gehen weiß, war der als ganz banale Alltagsperson weder spannend noch sonderlich attraktiv.
Wir würden gerne noch ein bisschen besser verstehen, worum es in Ihrem Fachgebiet der Forensik bzw. der forensischen Psychiatrie eigentlich geht. Können Sie uns da noch mal ein bisschen reinholen?
Wovon man meistens spricht, wenn man Forensik sagt, ist entweder die Gerichtsmedizin an sich oder aber die forensische Psychiatrie, die halt dann den Täter erforscht in der Regel und einmal primär die Aufgabe hat, herauszufinden, ob der an irgendeiner ausgeprägten, schwerwiegenden, tiefgreifenden, heißt das, Erkrankung oder Störung leidet und ob diese Störung seine Willensbildung wesentlich beeinträchtigt oder gar aufgehoben hat. Und das ist natürlich auf zwei Ebenen abzuhandeln. Die erste Ebene ist, hat der überhaupt eine Krankheit? Ne? Mhm. Und das zweite ist dann zu schauen, wenn ja, gibt es einen Zusammenhang zwischen dieser Erkrankung oder Störung und dem, was er getan hat.
Das findet man dann ja im Rahmen einer sogenannten Exploration raus, oder? Wie läuft sowas ab?
Das ist halt kein Gespräch wie in einem Café, nicht, wo ich mir anhöre, was der sagt. Und wenn er dann sagt, naja, da habe ich mich nicht gut gefühlt, sagt man nicht drauf, ja, das passiert mir auch manchmal. Sondern man sagt halt dann in der Regel, was heißt das? Nicht? Also was genau heißt nicht gut? Was genau war da los? Weil es ist nicht nur das, was er sagt, sondern es ist sehr wichtiger, ob das Gesagte mit der Mimik, der Gestik, der Körperhaltung übereinstimmt. Das heißt, man muss sich halt sehr konzentriert auf alles fokussieren, was der so an Wahrnehmbarem bietet. Und wahrnehmbar heißt wirklich alles, was wahrnehmbar ist. Und das Gehörte ist halt ein Teil des Wahrnehmbaren, aber was er sagt, ist nur Teil dessen, was man dann aufnimmt. Ich wundere mich ja immer wieder im alltäglichen Leben, wie viele Auffälligkeiten von anderen nicht wahrgenommen werden. Mhm. Ja? Da laufen wir immer wieder Leute rum, wo man sich, also ich mir auf den ersten Blick denke, da stimmt aber schon was gräber nicht. Und wenn man da dann nachfragt, wenn du das jetzt sagst, stimmt schon, ja, aber. Ja, weil wir eigentlich eher daran gewöhnt sind, auf das zu hören, was jemand sagt. Mhm. Ja? Das Nonverbale geht ein bisschen unter. Da nehmen wir nur die Intonation wahr und die Lautstärke, aber wenn das ein schneller Austausch ist, dann ist das nicht so wichtig. Ne? Da ist der Inhalt wichtig.
Mhm. Heißt das nicht eigentlich, wenn wir kompletter wahrnehmen würden, dass wir drauf kommen, dass die Abweichung, die Störung das Normale ist?
Nein. Es ist ja immer, ich meine, der Begriff der Normalität ist ja ein schwieriger. Ne? Die Normalität wird ja normativ definiert. Das heißt, der Spielraum, die Variationsbreite des Normalen ist ja sehr groß. Mhm. Ich glaube, man sollte sich ja hüten, da vorschnell irgendwie in die Pathologisierung zu gehen. Mhm. Es gibt einfach eine große Bandbreite dessen, was als normal gilt. Und ich würde sagen, normal ist all das, was jetzt jemanden nicht am Leben behindert oder bei irgendwem Leidenszustände auslöst. Also solange ich jetzt nicht darunter leide und sonst auch keiner, kann ich mich aufhören, wie ich will. Und kann bieten, was ich will. Und wenn ich jetzt trotzdem mein Leben schaffe und meine Ziele erreiche und keine Probleme habe, irgendwas zu erledigen oder Beziehungen einzugehen und auch zu halten, dann ist das sicher im Begriff des Normalen umfasst. Mhm. Bei den meisten psychischen Krankheiten muss man davon ausgehen, dass das einfach so funktioniert wie bei anderen Krankheiten auch. Das Gehirn ist ja auch ein Organ. Ich meine, was uns in der Bewertung psychischer Störungen immer wieder massiv behindert, ist diese tradierte abendländische Dichotomie von Körper und Geist. Mhm. Wir glauben ja immer, der Geist, das ist was, was schwebt und ganz was Stoffungebundenes, ja, was Heeres ist. Ne? Und dieser Geist schwebt da ganz sicher weiter, nachdem der Körper schon lang weg ist. Aber der Körper, das sind halt so die Niederungen. Nicht? Das sind so die Mühen der Ebene, mit denen man sich ablangen muss, solange der Geist noch nicht frei ist. Aber faktisch ist das natürlich völliger Humbug. Ne? Also alles, was wir so als geistig oder geistlich wahrnehmen, oder dem Geist oder der Psyche oder der Seele oder was immer dann zugeordnet, dem Ich, das hat ja natürlich eine ganz handfeste biologische Basis. Ohne ein Hirn und ohne Neurotransmittervorgänge im Hirn können wir weder denken, noch fühlen, noch sonst irgendwas. Jeder Gedanke, jedes Gefühl, das ich habe, beruht auf biochemischen Vorgängen. Und ohne biochemische Vorgänge kann der Geist draußen gehen. Da gibt es ihn nämlich nicht. Ne? Und so wie jeder andere biochemische Vorgang im Körper, die Verdauung oder was immer, ne, kann das natürlich auch erkranken. Ne? Also alles, was biologisch vorhanden ist, kann auch auf dieser Ebene natürlich erkranken. Das kann sich jetzt manifestieren in Störungen der Wahrnehmung, dass ich halt was wahrnehme, was nicht da ist zum Beispiel. Ne? Oder kann sich in inhaltlichen Denkstörungen manifestieren, dass ich von was überzeugt bin, was faktisch völlig unmöglich ist. Ne? Aber absolut gewiss, dass das so und nicht anders ist. Das ist einfach eine entgleiste Biochemie. Es kann sich ja manifestieren in Störungen des formalen Denkablaufs, dass ich einfach nicht mehr mich konzentrieren kann und nicht mehr aneinanderhängende Gedanken bilden kann. Das kann sich manifestieren in einer Störung des Gemütslebens, dass ich halt einfach keine Freude mehr empfinden kann oder dass ich nur mehr über drüber gut drauf bin. Das kann genauso eine Folge dieser biologischen Erkrankung sein. Aber natürlich ist da eine Biologie am Werk. Die anderen Dinge würde ich jetzt, die anderen möglichen normabweichenden Befindlichkeiten würde ich jetzt nicht als Krankheiten definieren, weil für mich schon die Unterscheidung zwischen Krankheit und Störung wichtig ist. Störungen sind was anderes. Störungen führen aber praktisch auch nie dazu, dass ich keinen Willen mehr bilden kann. Die Krankheit, wenn sie vorliegt, ist biologisch und besetzt die Person völlig. Die lässt keinen Spielraum mehr für irgendwelche vernünftigen Überlegungen. Die ist dann da und dann ist zusammengerammt. Und die Störung ist halt eine spezielle Persönlichkeitskonstellation oder die Reaktionsbildung der Persönlichkeit auf irgendwelche biografischen Ereignisse oder auf irgendwelche Situationen, in denen man sich wiederfindet. Da gibt es halt diese Phobien und diese Zwangsstörungen, aber jeder Zwängler weiß, dass er nicht stirbt, wenn er jetzt nicht 20 Mal zurückgeht, um die Haustür zu kontrollieren. Es macht ihm halt einen Druck, deswegen macht das. Aber er weiß genau, faktisch stirbt er sicher nicht. Und er könnte es daher auch, wenngleich mit höherem Aufwand, unterlassen. Das sind Störungen. Und da kann man sich dann schon fragen, durch welche Situation oder durch welche Bedingtheiten ist halt der erst in diese Reaktionsbildung hineingeraten und hat halt dann diese Störungen ausgebildet. Da kann man dann Ursachenforschung betreiben, manchmal ist es erfolgreich, manchmal nicht. Manchmal behandelt man dann halt symptomatisch, dass das halt besser wird, weil das einen gescheiten Leidensdruck machen kann, wenn ich zu nichts anderem komme, mehr, weil ich da nur die Fenster zählen muss oder wenn ich auf der Straße nicht gehen kann, ohne da zwanghaft darauf zu achten, dass ich ja auf keine Schnittstelle von zwei Pflastersteinen steige. Ne? Das macht das Ganze ein bisschen schwierig. Ne?
Der Bruckner soll unter Zählzwang gelitten haben, ne? Habe ich gelesen.
Der war auch ziemlich narrot. Also ich würde meinen, wenn man jetzt schon sagt, was hat der gehabt, oder hat er was gehabt, was man da eher annehmen würde, ist, dass das eine ziemlich neurotische Persönlichkeit war. Ne? Mit durchaus Ängsten und einer erhöhten Kränkbarkeit und einer ausgeprägten Rigidität. Aber es ist, glaube ich, wirklich ein Bedürfnis, sich Dinge immer zu erklären. Ne? Wir wollen ja immer alles erklären. Ne? Wir wollen ja die großen Ursachenforscher und können es ganz schwer aushalten, wenn es keine fassbare Ursache gibt. Das ist ja nicht wirklich aushaltbar für uns. Das hat der Grund, warum man bei der Psyche immer fragt, warum hat denn der das jetzt nicht? Ja? Warum? Nicht? Muss ja einen Grund haben. Ne? Vielleicht ist du die Mutter gewesen, die ihn so zusammengekriegt hat. Ne? das ist wirklich so. Also gerade bei der würde ich mal sagen, schwersten psychischen Erkrankung überhaupt, bei der schizophrenen Erkrankung, da gab es ja in den 80er, 90er Jahren allen Ernstes, natürlich in einer männlich dominierten Erklärwelt, diese Theorie, dass die schizophrenogene Mutter das verursacht hat. Ich muss mir vorstellen, was das auch für eine unglaubliche Anmaßung ist. Ja? Da haben eh Eltern, aber auch die Mütter halt, als Teil der Eltern, ein schwer krankes Kind. Das ist ja an sich schon nicht so lustig. Nicht? Und dann gehen wir noch her und laut dem einen oder anderen Hälfte der Eltern auch noch die Verantwortung für die Krankheit auf, indem man sagt, die ist halt schizophrenogen. Nicht? Weil das ist diese Double-Bind-Kommunikation gewesen, die das dann ausgelöst hat. Das ist natürlich mittlerweile als völliger Nonsens verworfen, hat überhaupt nichts. Aber allein, dass man das in die Welt gesetzt hat und dass da ja mindestens eine, wenn nicht mehrere Generationen von Psychiatern mit dieser schizophrenogenen Mutter da beschallt wurden, zeigt ja, wie sehr wir Erklärungen suchen. Mhm. Und vor allem sucht man gerne Schuldige. Nicht? Das hätten wir ja am allerliebsten. Ne? Die brauchen immer Schuldige. Es gibt ja ganze Parteien, die ihr Programm nur darauf aufbauen, dass man einen Schuldigen braucht. Das funktioniert ganz gut.
Mhm. Ja. Sie haben ja über Dummheit ein ganz tolles Buch geschrieben. Ist das dumm? Dieses nach einfachen Erklärungen suchen.
Natürlich ist das dumm.
Was ist noch dumm? Können Sie das ein bisschen beschreiben, was Sie damit meinen mit dem Begriff? Das kann ja auch erstmal so ein bisschen provozieren.
Egoismus, Denkfaulheit. Mitläufertum, mangelnde Verantwortungsübernahme und diese Überzeugung, ich muss nur schauen, dass es mir gut geht, weil für mich zählt nur ich. Ganz bei sich bleiben heißt das heutzutage. Ich bleib ganz bei mir. Und das ignoriert etwas, was man eigentlich in der Literatur schon mehrere hundert Jahre lang formuliert hat. No man is an island. Wir stehen nicht da isoliert in der Pampa herum, wie Telegrafenmasten. Und egal, was um uns passiert, Hauptsache wir bleiben bei uns. Ne? Sondern wir sind alle immer eingebunden in ein Ganzes, das ja nicht nur unsere Mitmenschen umfasst, sondern eigentlich die ganze belebte und unbelebte Natur. Und was ich jetzt beim anderen antue, tue ich im Sinne dieser Verbundenheit natürlich auch mir an. Und es ist dumm zu glauben, dass man sich aufhören kann wie der Berserker und das nicht irgendwann einmal auch dem eigenen Nachteil bedingt. Und diesen eigenen scheinbaren, unmittelbaren Vorteil primär mal auf Kosten anderer zu suchen, ist eine ziemlich schmerzhafte Form von Dummheit, nämlich schmerzhaft für die anderen, erweist sich aber immer wieder mal auch schmerzhaft für den Betroffenen selbst, weil der Dumme eben nicht erkennt, dass er sich selber auch schadet.
Mhm.
Insofern ist der Dumme ja weit gefährlicher als der Verbrecher. Der Verbrecher bedenkt den eigenen Vorteil nachhaltig und schadet halt anderen. Der Dumme schadet sich und anderen.
Ja, Sie sagen, eine dumme Führungskraft ist unendlich viel mal schädlicher als ein Verbrecher.
Ja, na sicher. Weil der nicht einmal begreifen wird, wann das Ganze kippt mit ihm drauf. Ne? Also ein Verbrecher wird immer schauen, dass zumindest er noch einigermaßen sicher davonkommt. Ne? Aber Dumme, die gehen ja mit Bausch und Bogen und mit ihrer völlig verrannten Überzeugung und in der ganzen Ignoranz unter.
Wie kommen wir denn da raus? Da fällt mir dein Buch ein, Norbert, das Spiel heißt. Ist Spiel eine Möglichkeit, improvisieren, zu lernen, auch diese Ambivalenzen besser zu jonglieren?
Ich liebe sozusagen das Spiel der Möglichkeiten und Unmöglichkeiten und da fühle ich mich insofern jetzt wohl, so ein Festjahr auch irgendwie auszurufen und Menschen herbeizurufen und nach Projekten zu rufen, die gar nicht meine sind. Wo sich unter dieser Brucknerschen Mensch und vor allem Werkaura wir uns versammeln und mit uns selber beschäftigen. Er ist Triggerfigur, der uns vielleicht auch provoziert, abstoßt, fasziniert. Musik, die man so, boah, das ist uns ja viel zu pathetisch, den kann ich ja gar nicht, den Bocke ja gar nicht, wie man auf Oberösterreichisch sagt, und Weihrauch und katholisch. Und vielleicht stimmt das ja alles gar nicht so. Also das.
Auch zu irritieren.
Vielleicht stimmt das ja gar nicht, vielleicht ist das ganz anders. Und mich dabei irgendwie selber auf den Kopf zu stellen und eine andere Perspektive zu kriegen und irgendwie schauen, wie hängen wir denn überhaupt zusammen? Gibt es was uns zusammenhängen lässt? Hat das mit dem Bruckner irgendwas zu tun? Oder gibt es da irgendwas in der Zusammengehörigkeit? weil da das Hören so schön drin steckt. Mhm.
Ist ja auch ganz, ganz erfrischend, wenn es da mal einen gibt, der einem gar nicht so erstmal sympathisch ist. Aber vielleicht ist das gerade, macht das gerade interessant. Also die Klassik kommt ja auch immer mit so einer großen Bugwelle von Geniekult und, mhm, und Glanz und Kronleuchtern daher irgendwie. Und dann ist das vielleicht ganz schön, wenn da jemand nicht so richtig reinpasst.
Genau, das finde ich, ja, find ich persönlich ja wieder das Spannende, sich doch mit ihm zu beschäftigen, weil er uninteressant ist, weil er ambivalent ist, weil er vielleicht viele Ichs hat, die gar nicht zum ganzen Zusammenbau sind, doch in einem Ich, weil er ein leidenschaftlicher Schwimmer war, weil er irgendwie auch ein Rockstar war als Organist, der vor Zehntausenden Menschen in London gefeiert, improvisiert. Und weil man irgendwie nichts zu fassen kriegen. Deswegen finde ich doch ganz schön in dem Moment, sich mit ihm zu beschäftigen, dass wir uns erstens einmal erkennen, dass wir uns auseinandersetzen müssen und dass es keine eindeutigen Befindlichkeiten, Einordnungen gibt. Das ist vielleicht auch eine persönliche Sache, aber nachdem ich mich lange mit ihm auch, über sein Werk auch mit ihm beschäftigt, interessiert mich oder fasziniert mich auch das immer mehr, dass ich ihn einfach überhaupt nicht einordnen kann und dann nicht mehr will.
Der Mozart, wie man es gehört hat, der hätte eine Begabung zum Leben gehabt. Der war fürs Leben begabt. Ja. Der war begabt, das Leben zu leben. Ja. Beethoven schon weniger. Ne? Bruckner eher gar nicht. Der hat sich halt zwänglich an der Tischkante festgehalten und hat sich entlang gehandelt. Ja. Und war dann immer wieder gekränkt an der Tischauswahl und dann nächste Mal greifbar. Begabt fürs Leben war der eher nicht. Ne? Ja, und für das, wie unbegabt er war, ist es erstaunlich, was er zusammengebracht hat. Er ist eigentlich sehr reich gestorben. Ja. Er war versorgt, also ja. Er hat es immerhin geschafft, diese wahrscheinlich auch nicht immer gut behandelte Haushälterin bis zu seinem Tode an sich zu binden. Immerhin. Ne? Und er war eben, er hatte ein gutes Einkommen und ein doch beachtliches Vermögen, wenn man schaut, von wo er weggestartet ist. Ne? Weil immer so ist, immer so, der arme kleine Verkannte, ne? Das war er überhaupt nicht. Ne? Der hat im Belvedere-Stöckl da gewohnt, das war ja auch keine schlechte Adresse.
Ne? Vom Kaiser zur Verfügung gestellt.
Vom Kaiser zur Verfügung gestellt und hat ein gescheites Einkommen gehabt, war immer wichtig, ne? Sehr wichtig sogar. Nachdem schon diese ganzen
Mitgift-Versuche
gescheitert sind.
Was waren das für Versuche?
Er wollte dauernd irgendein Weibchen sich angeln, nicht?
Sehr verständlich.
Weiß ich nicht. Weil der, so wie der gestrickt war, weiß ich nicht, ob der überhaupt außer den Basics mit der für anfangen hätte können. Weil so wie er das angestellt hat, schließt sich mir jetzt kein wesentliches Interesse an der Person als solcher, sondern eher an der Funktion der Person, die dann tunlichst auch noch mit einer gehörigen Mitgift daherzukommen hätte. Mhm. Aber was die dann wirklich, wie die dann wirklich als Personen interagieren hätten sollen, das erschließt sich aus dem, was er da so verschriftlicht hat, nicht unbedingt.
Ne? Er war ja mal in einer Nervenheilanstalt, wo man Onanisten behandelt hat. Ne?
Das würde man halt auch nicht mehr machen, Gott sei Dank. Ne? Ja. Mhm. Aber was sollte er tun? Das war ein junger Mann, erzkatholisch geprägt natürlich, mit Bedürfnissen, die dem Alter entsprochen haben. Wahrscheinlich hat ihn irgendwer mal erwischt. Viele haben halt nicht erwischt. Ne? Da hat man es nicht für nötig gefunden, die wohin zu tun. Aber das ist ja nur das Normalste bei ihm.
Was ist das am wenigsten Normale?
Also ich finde es bedauerlich, dass er eigentlich nie sich selber als Person in Frage gestellt hat. Da findet sich nämlich kein Hinweis. Ob das nie war, weiß ich nicht, aber es findet sich kein Hinweis darauf, dass er das getan hätte und daraus Schlüsse gezogen hätte, die dann Änderungen bewirkt hätten. Also er dürfte eher sich immer als ja, Opfer widriger Umstände oder unvorteilhafte Entwicklungen gesehen haben, aber sie nie gefragt haben, was ist denn jetzt mein Anteil dran? Und das ist überhaupt keine gute Eigenschaft, nicht? Wenn man sich selber nie in Frage stellen kann. Das verhindert Entwicklung, verhindert eine Reifung, verhindert, dass man Erfahrungen sammelt. Erfahrungen heißt ja nicht, ich mache immer wieder dasselbe, nicht? Und ende immer wieder an derselben Kante. Das ist ja keine Erfahrung, das ist eine Wiederholung. Erfahrung hieße ja, ich erlebe etwas, transponiere mir das Erleben dann auf die Metaebene und lege dann das, was ich daraus lernen kann, auf analoge kommende Situationen um, um meine Performance und den Outcome zu verbessern. Dafür findet sie eigentlich auch diese ganze Werberei da um irgendwelche Damen. Der hat sich offenbar nie gefragt, warum das nicht funktioniert. Ne? Er sieht eine, die gefällt ihm, dann schreibt er, das wäre doch nett. Ne? Er hätte gern.
Aber es ist schon erstaunlich, dass bei dem Bruckner, also dass das so gar nicht in sein Werk rüberschwappt.
Vielleicht lehrt uns das Bruckner ja unter anderem, Werk und Schöpfer auch deutlicher zu trennen und nicht immer dieser Sehnsucht nachzugehen, ein Du zu finden und in dem Antworten zu finden. Und vielleicht doch manches zum Verwechseln zu finden. Also ich würde auch das nicht ausschließen.
Hast du da ein Beispiel, wo das so reinragt aus deiner Sicht?
Naja, ich glaube ja erstens sogar, dass sich ja das Werk zum Teil auch dem Schöpfer entzieht. Hätte eine Schöpferin, ein Schöpfer immer hundertprozentig in jeder Phase, in jedem Moment Zugriff auf den, was er da schafft, weiß ich nicht, ob es ein Kunstwerk wird.
Der Bruckner hat immer das Gefühl, der komponiert sich frei. Mhm. Und das ist dann so. Ja. Aber das ist dann eben nicht gebunden an irgendwelche alltäglichen Befindlichkeiten. Ja. Der komponiert sich einfach frei. Und das ist auch gut so. Und ich habe kein Bedürfnis, mir das zu erklären. Ne? Aber überhaupt keins. Weil gerade Musik, vielleicht am allermeisten, auch weil es so flüchtig ist, weil man nicht dreimal hinschauen kann. Ne? So ein subjektives Empfinden, eine subjektive Wahrnehmung ist, ja, wo ganz, ganz viel Emotion reingeht, wo der eine nicht, glaube ich, nachfühlen kann, wie es der andere hört. Ich glaube, dass jeder Dinge ganz anders hört. Mhm. Ja. Und wenn ich jetzt Programmmusik höre, Jahreszeiten, ja, okay, nicht? Dann ist der Winter, ist cleared, ja? Klar, ja, ist cleared. Das hört man dann. Ja? Das ist halt dann schön. Ja? Es ist schön, es ist kunstfertig, es ist kunstvoll, ja? Es ist auch Kunst, aber es ist nicht dieses Freikomponieren. Ja? Und gerade bei diesem Freikomponieren denke ich mir, da sollte man das halt stehen lassen und jeder lebt für sich. Deswegen ist es auch völlig legitim zu sagen, das mit dem kann ich und mit dem kann ich eher nicht. Und es kann ja auch sein, dass man zu unterschiedlichen Zeiten mit unterschiedlichen Dingen kann. Einige haben wahrscheinlich Komponisten oder Stücke, mit denen sie immer kennen, ja? So wie der Höhle. Mhm. Ja? Aber bei mir ist das zu weiten Teilen Bach. Das ist aber, glaube ich, diese Kombination aus Schönheit und Ordnung. Mhm. Bach ist was, wo ich mich drauflegen kann und es tragt. Da will man so für mich das Bild, ich lege mich oben drauf und das halt. Das ist eine ganz sichere, geborgene und wunderschöne Position, auf Bach zu liegen. Ich bin eine absolute Ignorantin, was Musiktheorie betrifft. Keine Ahnung von Fugen oder sonstigen Dingen. Aber ich erlebe es halt und das reicht mir. Ich habe kein Bedürfnis, dass ich da jetzt. Ich finde es manchmal spannend, wenn mir jemand erklärt, dass diese Tonfolge jetzt ein Symbol ist oder steht für. Das ist spannend, dann hört man die Dinge ein bisschen anders. Und denkt sich, ah, spannend. Aber primär geht es mir um dieses emotionale Erleben Und das habe ich halt, das ist bei Bruckner halt sehr ausgeprägt, so, weil ich da auch keine programmatische Eingrenzung habe, sondern da ist es einfach, es ist.
Das mit dem Verstehen, ich erlebe ja das als Musiker oft nach Konzerten, da kommt wer auf eine Tour und sagt, schön war's, aber ich verstehe ja nichts davon. Nur um gleich zu sagen, es hat mir gefallen, aber ich muss auch dazu sagen, kompetent bin ich nicht, wie du, du verstehst ja was davon. Ich sage, dann sind wir zwei, ich verstehe auch nichts davon. Also ich verstehe, aber ja, natürlich kann ich eine Bruckner-Symphonie aufgrund meines Studiums auch formanalytisch, aber ich verstehe, ich will auch nichts davon verstehen. Ich glaube schon, dass das unter Umständen das Erleben auch vertiefen kann, aber ich werde mich im zunehmenden Alter sogar dagegen, das irgendwie verstehen zu müssen.
Dieses Verstehen ist definitiv nicht des Pudels Kern. Also das ganz sicher nicht. Und ich glaube, dass diese Einschränkung schon mal sehr unkluge ist, zu sagen, schön war's, aber ich verstehe nichts davon. Schön war's, Punkt.
Mir hat vor 2 Wochen eine Frau wieder angesprochen und gesagt, wissen Sie, da waren wir da in diesem Konzert, das war in der Elbphilharmonie, wie wir mit dem Orchester waren. Was mich so unglaublich gestört hat, dass die Leute zwischen den Sätzen, da waren wieder so viele da, die noch nie im Konzert waren. Und dann sage ich, genau, und ich muss sagen, ich muss Ihnen sagen, genau deswegen war ich so begeistert, weil erstens so viele Menschen da waren, die offensichtlich noch nie das erlebt haben, das freut mich, dass die sozusagen die Erfahrung gemacht haben, und weil die einfach gar nicht gewusst haben, wie man sich zu verhalten hat im geheiligten Raum des Konzerts. Spontan, jetzt war eine Pause und jetzt hat man sozusagen aus der Emotion raus, musste man Zwischenapplaus. Im Jazz ist das wieder völlig normal, ne? Das sind ja alles, auch Rituale. Und das ist uns ja verlustig gegangen, weil man muss ja schon vom Ritual, man muss ja schon was verstehen davon, wie komme ich in ein Konzerthaus, in ein Opernhaus hinein, wie verhalte ich mich sozusagen. Da sind halt wieder, ich sage, jetzt sind wieder mal die Unwissenden da. Die horchen nur zu. Das sagen nicht die Eingeweihten, wir sind nicht unter uns quasi, die das wissen. Und da fängt es ja auch schon an, beim Ritual fängt es ja schon an, bei diesen Dingen. Dieses Wissen, Genie bin ich, wie habe ich mich anzuziehen, kann ich mir das leisten? Und ich glaube, genau da ist der springende Punkt, zu sagen, es ist mir ja scheißegal, ob ich das verstehe oder nicht. Lass dich erfassen, es gibt nichts zum Verstehen, verdammt nochmal.
Und ich werde immer, umso allergischer werde ich gegen diese ganzen Erklärbären, die dann so ganz hochgestochen formulieren, was er sich das mit unglaublich viel Fremdwörtern und unglaublich kompliziert wird dann erklärt, Dinge, die der das gemalt hat, wahrscheinlich nie gedacht hat. Aber da muss man halt herumgescheideln.
Oder selbst das, was er gedacht hat. Aber wir haben vorhin drüber gesprochen. Ich weiß nicht mehr, welcher Künstler das war. Ich habe erzählt, dass ich irgendwann mal ein Künstler, bildender Künstler, dessen Kunstwerke ich ganz, ganz toll finde, bin ich zufällig über ein Interview gestolpert. Sowas lese ich eigentlich normalerweise nicht. Da habe ich es doch gelesen. Das war falsch, weil der hat so einen Quatsch geredet, dass mir das seine ganze Kunst versaut hat. Manch ein Künstler sagt vielleicht doch besser nichts.
Da komme ich nochmal zurück zu dem, was du gesagt hast, Heidi, am Anfang, nämlich du in deinem Expertinnentum, in deiner Expertise, in deinem Bereich, bist ja gezwungen, letztendlich, wenn du als Gutachterin tätig bist, für einen nicht wissenden Richter sozusagen, das in eine verständliche Sprache zu bringen. Der muss das verstehen. Also du bist da quasi pro Amt dazu gezwungen, weil wenn man das nicht versteht, dann weiß er nicht, was er entscheiden soll. Ja. Also das finde ich ja eine schöne Notwendigkeit, wirklich so zu reden. Ich bin zwar eine Expertin und kann das wahrscheinlich in Tausend, dass kein Mensch was versteht, sondern nur der Kollege, die Kollegin, sondern ich glaube, das haben wir ja ein bisschen verloren.
Da war ich mal in einer Verhandlung, da hat ein Kollege sein Gutachten vortragen, ist schon ewig her, und der hat halt da eine Aneinanderreihung von Fremdwörtern abgesondert, wo immer irgendwann mal dachte, was heißt das alles eigentlich? Ne? Da ging es offensichtlich ja nur mehr darum, dass man möglichst elaboriert und hochgestochen daherquatscht und sich dadurch als Experte ausweist. Und da ging es um einen jungen Mann, dessen Mutter im Publikum saß, und dann wurde er halt fertig mit seinem, auch für mich zugegebenermaßen, völlig unverständlichen Vortrag. Und dann hat die Mutter laut aufgeschluchzt Und dann hat der Richter gefragt, gute Frau, was ist denn? Er sagt, da muss er ganz schlimm bestellt sein und mein Buben, wenn man so viele Fremdwörter braucht, dass man erklärt. Da denke ich mir, ja, das braucht es wirklich nicht. Ne? Und das braucht es bei Kunst wahrscheinlich auch nicht. Ne?
Ja, das ist wahrscheinlich, lass mal das Geheimnis Geheimnis sein, das zieht uns ja an, sozusagen in der Kunst sowieso. Ja. Und wir können ja den Bruckner schon auf der Spur sein, sozusagen, aber es gibt einfach auch Sachen, die wir werden auf keinen Schluss kommen, nein, weil er sitzt auch nicht da, wir können ja nicht sozusagen, und wir brauchen das auch nicht, auch in dieser Disparatheit, sich mit dem zu beschäftigen, finde ich dann schon wieder spannend. Aber im Bewusstsein, dass das nichts Eindeutiges generieren wird.
Ist das irgendwie so ein Grundbedürfnis und wie kann man damit umgehen?
Wir gescheiteln halt gern. Ich glaube, dass vieles, was man gerne tut, hinterfragbar ist. Das muss man nicht. Man muss es nicht alles probieren, man muss nicht überall irgendwelche Ursachen forschen. Man wird es immer wieder mal nicht finden, man braucht nicht überall Schuldige, gibt auch immer wieder mal keine. Und man muss nicht alles bewerten. Mhm. Und wenn man bewertet, denke ich mir, dann kann man ja bei sich bleiben und sagen, mir gefällt es oder mir gefällt es nicht. Mhm. Das ist eine Bewertung, die kann man treffen, weil die ist in jedem Fall dann zutreffend. Aber so in richtig oder falsch oder gut oder böse,
das... Das finde ich eine ganz spannende Frage, also auch in der Kunst jetzt allgemein. Wo wird eigentlich verhandelt, wenn wir jetzt sagen, okay, wir trennen Autor und Werk, Trennung ist erstmal eine gute Sache, da müssen wir, haben wir nur noch das Werk. Braucht man da Qualitätskriterien? Und wer definiert die? Der Markt? Der individuelle Rezipient? Oder die Konferenz der Musiktheoretiker?
Im Wesentlichen der Markt, glaube ich.
Mir kommt Roger Bürgel, den Kurator, den großen Kunstkurator, bin ich mal über den Weg gelaufen und er hat da in einem Vortrag gesagt, er wird immer wieder gefragt, was Kunst ist. Nicht das, was in der Biennale und bei der Art Basel gezeigt wird, gibt er immer süffisant und da ist schon, ich finde das eine sehr gute Antwort, weil das ist natürlich, da herrschen die Marktgesetze in gewisser, ja, und da gibt es sicher viel gute Kunst und sicher auch viel schlechte. Ja, das ist die Frage, wie kommen wir ran, wer vermittelt, wer stützt überhaupt bereit, wer stützt zur Diskussion? Ja, das ist eine spannende Frage. Ja.
Ich finde den Zweifel immer noch spannend, auch als Möglichkeit, aus diesen klaren Kategorien und Klischees irgendwie rauszukommen, auch sich selbst betreffend vielleicht. Aber es ist so ein bisschen aus der Mode gekommen, oder?
Dieser Zeichen von Klugheit, glaube ich, zu zweifeln. Nur die Dummen sind sich immer sicher.
Aber wenn ich zu viel zweifle, ist es vielleicht so eine Balancefrage?
Es ist immer zu, alles was zu viel ist, ich meine, das ist eine Paracelsus'sche Erkenntnis auch schon gewesen. Die Dosis macht das Gift. Also was zu viel ist, ist nie gut. Ne? Von allem. Also zu viel zweifeln, klar. Aber dass Zweifel überhaupt eine Möglichkeitsform ist, das ist ja bei manchen, hat man das Gefühl, auch schon völlig aus der Mode gekommen. Es ist unglaublich, wie viele Menschen mit völligen Gewissheiten herumlaufen. Und das finde ich bedauerlich.
In der Klassik gibt es doch viele Gewissheiten auch eigentlich, oder?
Musik ist schön.
Naja, und die Komponisten-Genies sind relativ klar etabliert und bestätigt. Wie können das wieder Orte werden, die den Zweifel umarmen, die Höhlen sind, die das Geheimnis irgendwie nicht wegschieben?
Ich glaube, wir müssen uns schon damit beschäftigen, auch die Rituale selbst auch zu hinterfragen, auch unsere Haltungen zu hinterfragen. Da spreche ich sozusagen jetzt als einer in einer künstlerischen Leitung befindlicher, dass wir uns überlegen, wenn die Menschen nicht mehr in unsere Tempel kommen, und es ist ja dann immer zuerst das ökonomische Argument, weil also die Kasse nicht mehr so klingelt, und ich würde sozusagen beim Orchester haben wir sehr bald irgendwie darüber gesprochen, wir wollen ja nicht Dienstleister, sondern Mitgestalter einer Gesellschaft. Und das klingt recht groß und pathetisch, aber ich glaube, es ändert was in der Haltung, zu schauen, wo gehe ich raus, wo bringe ich, wem sozusagen beschere ich die Erfahrung, die mich regelmäßig begeistert, erhöht, in alle möglichen Zustände, auch der Irritation oder was bringt oder mich auflöst. Ich glaube, dass wir da schon also immer wieder nachdenken müssen, sozusagen, wie gehen wir denn raus, wie agieren wir denn anders, wie reißen wir die Barrieren ein, wie zeigen wir, dass das im Konzert also gar nicht so gefährlich ist. Über solche Dinge immer wieder nachzudenken, nicht um das sozusagen zu manipulieren, dass das stattfindet, aber wieder spontaner werden, wieder sagen, ich brauche es nichts verstehen, hört es zu. Und wenn es euch nicht gefällt, dürft ihr es auch sagen, dass es einfach furchtbar ist, weil ich Kopf wegkriege von der Musik. Oder du hast ja erzählt, das mit dem Bach hineinliegen, das war für die nicht immer so, oder? Deine Bach hast du ja sozusagen erobert im Laufe deines Lebens.
Der Bach, ich habe den Friedolin Dallinger als Lehrer gehabt bei den Kreuzschwestern und der hat natürlich auch Bach uns näher gebracht. Ich habe mir gedacht, Gottes Willen, das kann sich kein Mensch anhören. Und ich habe im Bach einen weiten Bogen gemacht, bis ich 40 war. Ja, also wo Bach draufgestanden ist, war ich sicher nicht drin. Das war ganz klar. und dann bin ich draufgekommen, hallo. Ja. Aber andersrum, auch die Dinge, die ich damals mögen habe, höre ich mir jetzt nicht mehr an.
Oder was war das?
Ich war mit 14, 15, 16, also ich habe es schwer gehabt. Meine Mutter war eine fanatische Mozart-Anhängerin und mein Vater war ein fanatischer Beethoven-Anhänger. Und die haben sich pausenlos bekriegt. Also pausenlos ist auch übertrieben, aber die haben sich bekriegt, wer der bessere Komponist ist. Nicht? Also war klar, die beiden brauche ich nicht, weil das hätte mich dann irgendwie in eine unhaltbare Position gebracht. Außerdem war es für mich auch nicht. Ich habe Mozart damals auch nicht wahrgenommen, muss man sagen. Ich habe natürlich gehört, aber für mich war das so ein heiteres Geplänkel, wo man gedacht habe, das ist ja viel zu oberflächlich. Ne? Mit meiner ganzen tiefgründigen 14-Jährigkeit. Und
ging mir auch so.
Da muss man erst älter werden, um zu merken, dass er sagt, das Leben ist schön, aber es ist auch ganz tragisch. Ja? Den Unterton hört man, glaube ich, erst, wenn man älter wird. Ja. Und dann war für mich Tschaikowski. Also ich bin völlig abgefahren auf Tschaikowski und habe Tschaikowski rauf und runter gehört. Und wenn ich das halt herdenke, um Gottes Willen, das ist so schwülstig, das ist so hysterisch, das ist so überzogen, das ist so pathetisch, hochdramatisch und das ist mir viel zu viel, das ist viel zu demonstrativ, viel zu pfff. Also ich möchte Tschaikowski nicht schlecht machen, mag gefallen, wenn man will, er hat sicher seine Meriten, aber mir gefällt er halt nicht mehr. Ne? Hat sich etwas gewandelt. Ja. Nein, aber das war halt damals, ich meine, in der Pubertät ist man sowieso irgendwie mit einem ja, nicht ganz belastbaren Hirn ausgestattet. Ne? Da war in dieser Zeit war offenbar dieses das, worauf ich wirklich völlig abgefahren bin.
Ihre Arbeit, Ihr Menschenbild verändert?
Nein. Oder nur insofern, dass ich mir denke, was es nicht alles gibt. Ja. Was es nicht alles gibt, was nicht alles. Und deswegen bleibt es spannend. Es gibt immer wieder neue Dinge. Es ist immer wieder spannend, wie dann wer dazu zu genau der Entscheidung kommt oder wie sich Dinge. Wie Dinge schieflaufen können. Ne? Oder zu schauen, wo birgt der wer wirklich dann von hinten betrachtet natürlich falsch ab.
Gibt es da was wir alle irgendwie tun können? Weil das wirkt ja oft so sehr weit weg, ne? Die Straftäter, das Böse.
Ich glaube, die beste Methode, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, wäre, sich immer wieder mal in Frage zu stellen. Mit sich selbst ein bisschen kritischer umzugehen. Das darf schon einiges verändern. Ja.
Glaube ich auch, das hält uns im Spiel. Also, was es nicht alles gibt, das sagt man ja öfter, es ist eigentlich ein Satz von einer großen poetischen Kraft. In alle Richtungen, was es nicht alles gibt. Das immer wieder für sich festzustellen, sich überraschen zu lassen, neugierig zu sein und auch sich selber zu entdecken, nämlich was es nicht alles gibt an Möglichkeiten, die andere ausleben und die man selber auch. Und wie Unmöglichkeiten auch zu Möglichkeiten werden.
Solange man lebt, ist ganz viel möglich.
Ja.
Und ganz besonders kommod wird, wenn man sich dann zu überzeugen durchringt, dass sie am Ende die Dinge immer arrangieren. Das ist eine echt angenehme Basis. Wenn man sich denkt, irgendwann, ob es erlebt, weiß ich nicht, aber irgendwann arrangieren sie die Dinge.
Gibt es was, was Sie oder Frage an euch beide gerne früher gewusst hätten?
Dass man sich nicht im Vorfeld immer so viel Sorgen machen muss über Dinge, die noch gar nicht da sind. Das ist wirklich eine Erfahrung, die ich mit den Jahren gemacht und auch verinnerlicht habe. Ich zerbrich mir nicht den Kopf ewig vor einer Situation, weil es kommt oft ganz anders, als man sich das vorstellt. Und dann hat man sich sinnlos den Kopf zerbrochen.
Und ist anders eingestellt, wenn man glaubt, die Situation kommt, jetzt hat man schon alle Vorbereitungen getroffen und ist dann überhaupt nicht.
Und dieses Herumgrübeln nächtelang um irgendwelche, was mache ich, wenn? Let's cross the bridge when we're there. Ja? Ja. Also, dazu gehört wahrscheinlich auch das Vertrauen, dass ich mir denke, und wenn es dann kommt, wird mir schon was einfallen, wie ich damit umgehe. Ja? Mhm. Dieses Selbstvertrauen, dass ich die Situationen dann auch irgendwie handhaben werde können. Das ist wahrscheinlich ein Erfahrungswert, aber nicht im Vorfeld sich so viel Gedanken zu machen, was könnte sein, wenn und was wäre, wenn, dann warten wir mal ab. Es ist oft ganz, ganz anders, als man sich das vorgestellt hat, ganz unverhofft anders. Und das hätte, glaube ich, mir das Leben früher, vor ein paar Jahrzehnten, manchmal leichter gemacht.
Aber das ist ein ganz interessantes Spiel, ne? Denn wenn Sie jetzt in der Lage wären, durch die Zeit zurückzureisen und sich selber den Rat zu geben, dann wären Sie wahrscheinlich selbst mit dem Rat von sich selbst bekommen, vielleicht doch nicht in der Lage, den dann umzusetzen. Also ich stelle ganz oft fest, dass auch wenn man auf Lehrer trifft zum Beispiel, die bestimmte Wege auch gegangen sind, die man im Begriff ist zu gehen, und die ganz genau wissen, was da, wie man das abkürzen kann und welche Fehler man nicht nochmal machen muss, dann macht man sie doch, weil man da durch diesen Weg doch wieder durch muss. Also gibt es diese Abkürzung eigentlich, frage ich mich.
Ich glaube, was es schon gibt, ist diese Abkürzung zum Selbstvertrauen. Mhm. Ich glaube, das ist eine ganz zentrale, nämlich mit wie viel Selbstvertrauen man groß wird. Ja. Das ist, glaube ich, was ein wesentlicher Gamechanger ist. Nicht jetzt, ich werde alle Situationen, die auf mich zukommen, das ist schon wieder viel zu groß. Ja? Aber schon so ein gesundes Selbstvertrauen, das, glaube ich, verändert schon einiges. Und das kann man durchaus auch schon in jüngeren Jahren entwickeln.
Das ist auch für mich der Punkt. Und ich denke da sozusagen, es sind manche Begegnungen, die man in dem Moment wohltuend was verstärkt haben, was eh ist, oder sozusagen mehr Sicherheit geschenkt hat. Ich weiß, ich habe eine Lehrerin gehabt in größter Krise, die einfach irgendwie, mir das Gefühl hat, das ist schon richtig, was du machst, das ist interessant. Und allein dieses Dasein, der hat mich in dem Moment auch verstärkt, ich kann den Weg irgendwie auch weitergehen, der vielleicht nicht unbedingt klassisch, also auch vom Studiengang war. Ich glaube, diese Resonanzräume, das kann was abkürzen, wenn wer ermuntert, wenn wer zu einem selber. Ich meine, nur mit Baldwin Sulzer fällt mir der Satz einmal, es kann eh niemand aus seiner Haut. Das ist also ein Vexiersatz, wo manche sofort verzweifeln dran und sozusagen resignativ. Ich finde das gar nicht. Ich finde das irgendwie, natürlich können wir nicht aus unserer Haut, aber wir können in unserer Haut viel tun und wir können uns berühren lassen, sozusagen. Aus einer gewissen Grunddisposition, Begabung entkommen wir nicht und Verhaltensmuster. Das ist mehr, dass die irgendwie frühkindlich oder was auch immer geprägt werden. Aber die Möglichkeiten innerhalb der Haut, und selbst die, glaube ich, verändern sich auch permanent.
Aber innerhalb meiner Haut kann er mich auf mich verlassen.
Genau.
Und das ist schon mal eine gute Erkenntnis.
Ja.
Mhm.
Ja.
Thank you.
Das war Des Pudels Kern. Wir sind David Maria Gramse und Elisa Erkelenz. Und zu Gast waren heute Heidi Kastner und Norbert Travöger.
Die Partner von Des Pudels Kern sind die Kölner Philharmonie, das Mozartfest Würzburg, das Festspielhaus Baden-Baden, die Kunstfestspiele Herrenhausen, das Beethovenfest Bonn, BASF-Konzerte, das Musikkollegium Winterthur und das Bruckner Jubiläum 2024. Co-Produktionspartner ist WDR 3, das Kulturradio.
Wir danken auch der Rudolf-Augstein-Stiftung und der GVL. Mehr Infos zum Pudel, eine Playlist und alle bisherigen Folgen findet ihr auf Apple, Spotify und auf despudelskern.de.